Die Eltern eines Neugeborenen, ja, da haben wir ja einige hier, wisst ihr ja, haben ein Anliegen. Nämlich das Anliegen, dass ihre Kinder wachsen, dass sie sprechen lernen, dass sie laufen lernen, dass sie zum Glauben finden und vieles mehr. Ja, dieses Anliegen ist mit dem Ziel verbunden, dass das Kind diese Sachen irgendwann kann. Und dadurch ist auch ein Anstreben dahinter. So beschäftigen sich die Eltern mit dem Kind. Ja, sie fangen an, komisch zu reden. Sie versuchen, dem Kind so Sprechen beizubringen. Und natürlich sollten die ersten Worte, die so ein Kind sprechen könnte, nicht Esel oder Ente sein, sondern viel lieber Mama und Papa. Ja, man führt sie an den Händen, um sie zum Laufen zu motivieren. Und die Anliegen der Eltern werden sich irgendwann auch durch ihr Anstreben, nämlich dass sie das alles weitergeben, auch auswirken und Früchte tragen. Ja, das Kind wird irgendwann anfangen zu laufen, wird irgendwann anfangen zu sprechen. Wenn du nach rechts und links schaust, hast du ein Anliegen für deine Geschwister? Ja, die meisten können schon sprechen, aber hast du ein Anliegen für deine Geschwister? Bringst du diese Anliegen vor Gott und betest du für sie? Paulus betet, wenn er an die Philipper denkt, und wir erinnern uns, dass Paulus und Timotheus sich als Sklaven Jesu Christi bezeichnen. Das lesen wir gleich am Anfang im Philipperbrief. Paulus schreibt diesen Brief ca. 62 nach Christus aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Diese Inhaftierung war, wie ihr wisst, eine Art Hausarrest, bei der Paulus allerdings wie ein Gefangener behandelt wurde. Und der ganze Brief, der zeigt auf, wie sehr Paulus von Freude und Dankbarkeit erfüllt ist. Und wie sehr er sich auf das freut, was da kommt. Ja, und das obwohl, und das sage ich euch immer wieder, obwohl er im Gefängnis sitzt, während er diesen Brief schreibt. Es geht Paulus um Christus. Ja, er dreht sich nicht um sich selber. Wahrscheinlich würde er sonst höchstwahrscheinlich in Selbstmitleid und zu Tode betrübt sein. Aber hey, er hat das Ziel im Auge. Er hat Christus im Auge. Es geht ihm um Jesus Christus und was und wie er wirkt. Ja, Paulus lässt nicht davon ab, wie ihr wisst, das Evangelium zu verkünden, obwohl er im Gefängnis sitzt, auch in seinen Fesseln. Und er lässt nicht davon ab, für die Geschwister zu beten, so oft er an sie denkt, sie zu ermutigen und zu ermahnen. Wenn wir die einleitenden Worte in dem Brief weiterlesen, erfahren wir, an wen Paulus schreibt, und das so heißt auch der Brief, an die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Die Heiligen in Philippi haben also schon eine bestehende Gemeinde. Sie sind eine fertige Gemeinde und haben schon biblische Strukturen von Ältesten und Diakonen. Und hier werden sie von Paulus jetzt mit Gnade und Friede von Gott dem Vater und Jesus Christus begrüßt. Paulus, der im Gefängnis sitzt, schreibt diese Worte der Ermutigung und des Dankes, indem er in die Verse 3 bis 8 überleitet, die wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und dort heißt es, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und so haben wir uns das letzte Mal 4 Beispiele der ermutigenden Dankbarkeit des Apostels angeschaut. Wir haben gesehen, dass er unendlich dankbar für seine Geschwister ist in den Versen 3 und 4. Er war dankbar für die Gemeinschaft am Evangelium. Das bekräftigt er in Vers 5 und betont es nochmal in Vers 7. Die Philipper haben Anteil an dem genommen, was Paulus durchmachte. Wir erinnern uns, sie sandten Epaphroditus und mit ihm sandten sie Geld, um Paulus zu unterstützen, und Epaphroditus wurde krank. Und Paulus hat ihn nach Philippi zurückgeschickt, weil die Philipper besorgt waren um das Wohl des Epaphroditus. Die Philipper haben sich aktiv daran beteiligt, das Evangelium zu verkünden. In Vers 6 konnten wir sehen, wie dankbar der Apostel für die Sicherheit gerettet zu sein gewesen war. Er wusste, dass Jesus Christus, der ein gutes Werk in den Philippern angefangen hat, er hat sie errettet, dieses Werk auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Der Tag Christi ist das Preisgericht, das jeden Gläubigen erwartet. Das Verlangen des Apostels, die Philipper wiederzusehen, haben wir in Vers 8 gesehen. Es verlangt ihn in der herzlichen Liebe Jesu Christi, was zeigt, wie sehr er die Philipper liebte. Es war die Liebe, die Christus für uns aufbringt, die Liebe, die nur aus Christus entspringen kann. Und heute wollen wir uns mit den abschließenden Versen der Einleitung befassen, mit den Versen 9 bis 11. Wir wollen sie uns in drei Punkten: Anliegen, Anstreben und Auswirkungen unterteilen. Aber zu Beginn heißt es in Vers 3 und 4, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Die Verse 5 bis 8 sind der Grund, warum Paulus mit Freuden für sie betet, quasi das, was in der Klammer steht, als Beschreibung für den Dienst und die Anteilnahme der Philipper. Jetzt kommen wir zu Vers 9 bis 11 und sehen das konkrete Gebet des Paulus für die Philipper. Wir werden mit hineingenommen in die liebevolle Art und Weise, wie Paulus betet. Lasst uns nochmals die Verse 3 und 4 lesen und dann direkt bei Vers 9 weiterlesen. Ich danke meinem Gott, heißt es da, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Lasst uns das Anliegen des Paulus anschauen. Und um das bete ich, schreibt er. Es ist ganz klar, dass das, was jetzt folgt, dass das seine Fürbitte ist, die in Vers 4 erwähnt wird. Das ist sein Gebet, so oft er an sie denkt. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Um das Gebetsanliegen besser zu verstehen, wollen wir die herausstechenden Begriffe hier, die Liebe, die Erkenntnis und das Urteilsvermögen, ein wenig unter die Lupe nehmen. Es war Paulus' Anliegen, dass die Empfänger, die Philipper in diesem Fall, wachsen. Das sollte auch unser Anliegen heute sein, dass wir wachsen und dass wir dafür beten, zu wachsen. Zunächst einmal die überströmende Liebe, die ja ein Bestandteil ist, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, heißt es in Vers 9. Und das Wort, das Paulus hier für überströmen benutzt, ist das griechische Wort perisseio. Und wir sehen, dass er es in mehreren Stellen benutzt. Und es zeigt verschiedene Aspekte des Lebens als Christ auf. Ja, hier in Philippa gilt es, dass die Liebe überströme, und das zeigt sich in Erkenntnis und Urteilsvermögen, wie wir gleich noch sehen werden. Im Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus von der überströmenden Liebe zueinander, die die Thessalonicher entwickeln und darin wachsen sollten. Im zweiten Korintherbrief zeigt er, dass die Korinther in der Auferstehung Christi ermutigt sein sollen, und schreibt dort, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Überfluss, eine andere Übersetzung, die hier gebraucht wird. Paulus gebraucht es, um den Überfluss an Erbauung zu beschreiben, um durch Bedrängnis die überfließende Freude zutage zu fördern, und dass wir seine Gottes Gnade im Überfluss bekommen. Dieses Wort drückt aus, dass wir mehr als genug haben oder bekommen. Man kann es mit einem Fluss vergleichen, der über die Ufer tritt. Er ist voll, er ist voller als voll. Und es ist Paulus' Gebet, ja, dass die Liebe mehr und mehr überströme, haben wir gesehen. Die Art, in der das Wort überströmen benutzt wird, ist ein fortlaufender Prozess. Sie sollen mehr und mehr überströmen. Und ein Kommentar schreibt hier, es war Paulus' aufrichtiges Verlangen, dass die wachsende Liebe der Philipper kein Ende nimmt. Es soll kein Ende nehmen, es soll immer weiter überströmen. Diese Liebe, von der Paulus hier redet, ist Agape. Die Art von Liebe, die nicht an sich selbst denkt. Eine Liebe, die vergebend, bedingungslos und aufopfernd ist. Die Liebe, die Jesus Christus für uns hat, wegen der er für unser Fehlverhalten, für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich für uns als das perfekte Opfer hingegeben. Diese Liebe kommt zum Ausdruck, wenn wir die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes betrachten und die Leidensgeschichte Jesu lesen. Das ist die Liebe, die in 1. Korinther 13 als langmütig, gütig, nicht neidisch, nicht prahlerisch, nicht aufblähend, nicht unanständig, nicht das Ihre suchend, nicht zu erbittern und so weiter beschrieben wird. Die Liebe, die Christus für uns hat, die Liebe, die Paulus für uns hat, wie wir in Vers 8, die Paulus für die Philipper hat, wie wir in Vers 8 lesen können. Diese Liebe sollen wir nachahmen. In ihr sollen auch wir überströmen, mehr und mehr. Paulus' Anliegen ist es, dass die Philipper mehr und mehr darin wachsen. Er ruft sie in Kapitel 2 auf und ihr dürft es aufschlagen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Philipper 2, 1 bis 5, dort heißt es, dort ruft er sie auf: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war. In den folgenden Versen können wir die Erniedrigung und die aufopfernde Liebe Jesu betrachten. Um diese Liebe betet Paulus hier. Er bringt sie aber mit Erkenntnis und Urteilsvermögen in Verbindung. Epignosis, ja, das griechische Wort, das mit Erkenntnis übersetzt wird, kommt in den Briefen, die Paulus schreibt, circa 15 Mal vor und bezieht sich im gesamten Neuen Testament ausschließlich auf geistliche Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes, in Römer 1, Vers 28, die Erkenntnis der Sünde, Römer 3, Vers 20, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, Epheser 4, Vers 13, die Erkenntnis seines Willens, Kolosser 1, Vers 9, das sind nur ein kleiner Ausschnitt von dem Gebrauch des Wortes. Zudem scheint es das besondere Anliegen des Apostels gewesen zu sein während seiner Gefangenschaft. Da allein in den 4 Briefen, die er aus dieser Gefangenschaft schreibt, 8 von 15 Malen dieses Wort vorkommt. Er betet für die Empfänger der Briefe und ich möchte euch diese Gebete kurz vorlesen. Da heißt es im Epheserbrief: Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. An die Kolosser schreibt er: Deshalb hören wir seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Wahrheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Selbst an Philemon schreibt er: Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Es war das Anliegen der Erkenntnis Gottes, das Paulus motivierte, für die Philipper zu beten, für seine Empfänger zu beten. Es war Paulus' Anliegen, dass die Philipper diese Erkenntnis aufweisen, um in ihrer Liebe überzustrimmen. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis, betet Paulus. Und wir können auch hier sehen, dass die Liebe nicht auf einem leeren Begriff beruht, der keine biblische Bedeutung hat. Die Liebe wächst aus der Erkenntnis. Und Erkenntnis wächst aus dem Studieren Gottes. Und Gott können wir studieren, indem wir sein Wort studieren. Wenn Paulus also von der Erkenntnis schreibt, müssen wir einmal mehr seinen Hintergrund in Betracht ziehen. Ihr wisst, dass er von Gamaliel gelehrt wurde. Das war ein anerkannter Gesetzeslehrer. Und er wurde von ihm in Gottes Wort unterwiesen. Aber Gott zu kennen, Erkenntnis über Gott zu haben, geht nur mit einer persönlichen Beziehung einher, die von Gott ausgeht. Gott ist derjenige, der sich zu erkennen gegeben hat. Er hat uns es ermöglicht, in der Erkenntnis seiner selbst zu wachsen, indem er uns sein Wort gegeben hat. Wenn wir in das Alte Testament gehen und dort die Stellen im Alten Testament anschauen, können wir sehen, wo Erkenntnis beginnt. Bitte schlag mit mir Sprüche 2 auf. Und da heißt es in Sprüche 2, in Versen 1 bis 6, und die Männer können hier vielleicht leise mitreden: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Erkenntnis zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Erkenntnis Gottes ist nicht von Gott und seiner Heiligkeit zu trennen. Wenn wir erkennen, wie heilig Gott ist, dann werden wir ihn fürchten. Aus dieser Furcht kommt Erkenntnis und Wachstum. Nun bezieht sich Paulus auf die Erkenntnis, die die Liebe der Philipper wachsen lassen soll. Und das beständig. Es soll immer weitergehen. Er ruft sie auf, mehr und mehr zu erkennen, wer und wie Gott ist und darin zu wachsen. Die Philipper sollten allumfassend in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und das durch ihre intime Beziehung zu Jesus Christus. Nicht nur in Erkenntnis, sondern auch in allem Urteilsvermögen. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Und das Wort, das hier mit Urteilsvermögen übersetzt wird, kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Um also dieses Wort besser zu verstehen, müssen wir auch hier ins Alte Testament schauen. Besser gesagt, wieder in das Buch der Sprüche, in dem das Wort 22 Mal von 27 Malen verwendet wird, wenn es in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments vorkommt. Sprüche 2 habt ihr noch aufgeschlagen und wir bleiben dort und wir lesen es noch einmal. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Erkenntnis zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Urteilsvermögen flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und das Urteilsvermögen, die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht. Die Worte Einsicht in Vers 3 und Erkenntnis in Vers 10 sind mit diesem Wort übersetzt. Und ihr habt es gehört, ich habe Urteilsvermögen dort eingefügt. Und das Wort kommt in Philipper 1, Vers 10 vor. Und wir bekommen einen Einblick, was es bedeutet. Es geht um das Verständnis und Unterscheidungsvermögen. Wenn wir um Einsicht flehen, wenn wir um Urteilsvermögen flehen, nach ihr suchen, dann werden wir die Furcht des Herrn verstehen. Es geht um eine konkrete Sicht, die wir von Gott haben müssen, um eine korrekte Liebe, die mehr und mehr überströmen kann. Und diese Liebe, die sollen wir entwickeln, in allem Urteilsvermögen. Wie wir in Vers 10 aus Sprüche 2 entnehmen können, werden wir, wenn wir Erkenntnis oder Urteilsvermögen schätzen, auch unterscheiden können, wenn etwas verkehrt und böse ist. Bei diesem Wort als Thesis im Griechischen geht es um ein praktisches Verständnis, das auf einem geschärften Bewusstsein beruht, welches vorher geschult wurde. Es geht um ein praktisches Verständnis, das auf einem geschärften Bewusstsein beruht. Es bezieht sich auf das richtige Handeln im richtigen Moment. Es geht um das Anwenden von praktischem und fundiertem Abwägen. Paulus macht es den Philippern in seinem Anliegen deutlich, dass er dafür betet, dass sie in allem Urteilsvermögen wachsen. An anderen Stellen können wir lesen, dass Paulus zum Urteilsvermögen aufruft. Er benutzt nicht das gleiche Wort, aber wir können es ableiten aus den Stellen. Und so heißt es zum Beispiel im Brief an die Römer in Kapitel 12, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Oder im Brief an die Epheser schreibt er in Kapitel 5, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist in Vers 10 und in Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Prüft, was der Wille des Herrn ist. Was können wir zu diesem Vers abschließend sagen? Es war Paulus' Anliegen, für die Philipper zu beten. Es war sein spezifisches Anliegen, für ihre Erkenntnis und ihr Urteilsvermögen zu beten, welches sich in der überströmenden Liebe widerspiegeln sollte. Er führt hier keine neuen theologischen Wahrheiten ein, wenn er von Erkenntnis und Urteilsvermögen spricht. Er betont sie nur vielmehr und fordert die Philipper auf, darin zu wachsen. Es ging ihm darum, dass die Liebe der Leser mehr und mehr kultiviert wird und dass diese Liebe sie auch in Erkenntnis und Urteilsvermögen wachsen lässt. Und wie sehr trifft dieses Anliegen heute zu? Es ist so wichtig, dass jeder von uns in seiner Liebe zueinander und zu Gottes Wort wächst. Überströmend, schreibt Paulus, und das beständig. Gott zu erkennen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, wird Liebe entwickeln, weil wir sehen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Weil wir sehen, was er möchte und wie er ist. Je mehr wir Gott kennen, je mehr wir sein Wort studieren, desto mehr werden wir in unserem Urteilsvermögen wachsen, desto mehr wird es geschärft, um zu erkennen, was gut ist und das Gute zu behalten. Paulus fährt mit Vers 10 fort und zeigt das Anstreben auf, indem er schreibt, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Er betont hier den Grund seines Gebets, indem er den Vers mit damit beginnt. Die Philipper sollen also in ihrer Erkenntnis und ihrem Urteilsvermögen mehr und mehr in der Liebe wachsen. Und warum? Damit sie prüfen können, worauf es ankommt, mit dem Ziel, dass sie lauter und ohne Anstoß sind bis auf den Tag Christi. Was heißt es, zu prüfen, worauf es ankommt? Und wie stellen wir das heute an? Die Prüfung bezieht sich auf eine praktische Prüfung. Und das Wörterbuch definiert diese Prüfung, wie sie im Griechischen gebraucht wird, folgendermaßen: die Wahrheit durch das sorgfältige Untersuchen auszuprobieren und die Wahrheit über das getestete Objekt oder zutestende Objekt herauszufinden. Die Wahrheit durch das sorgfältige Untersuchen und Ausprobieren über das getestete Objekt herauszufinden. Und das ganz praktisch, indem man es anfasst, in die Hand nimmt und ausprobiert. Aber auch, indem man sich vorher damit beschäftigt und sich informiert, damit man weiß, was das Produkt können sollte, wie es beschaffen sein sollte. Und in der damaligen Zeit wurde es auf die Prüfung von Geld angewandt. Und man konnte so schauen, ob das Geld echt ist. Das könnt ihr auch heute noch prüfen, wenn ihr 5-Euro-Schein rausholt oder einen größeren Schein und ihn ins Licht haltet. Ja, das Wasserzeichen. Und wenn ihr die einzelnen Merkmale eines echten Scheines kennt, dann erkennt ihr auch, ob er eine Fälschung ist oder nicht. In der Ausbildung zum Bankkaufmann geht es nicht darum, jeden falschen Schein in der Hand gehabt zu haben und diesen sorgfältig geprüft zu haben. Wisst ihr, es gibt tausende von Fälschungen, und wenn man sich mit jeder dieser Fälschungen auseinandersetzen würde, dann würde man irgendwann verblendet. Das Urteilsvermögen, ob der Schein echt ist oder nicht, würde getrübt werden. Vielmehr geht es in der Ausbildung darum, dass man den richtigen, den echten Schein auswendig lernt, dass man weiß, worauf man zu achten hat, um so zu sehen, wenn ein falscher Schein vorliegt, der nicht in das Bild des echten Scheines passt. Ein Banker, der den Schein so gut kennt, wird sofort erkennen, ob der Schein echt ist oder nicht, weil er mit dem rechten Urteilsvermögen und der richtigen Erkenntnis prüfen kann. Ja, Paulus macht es hier deutlich. Er betet um Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit die Philipper prüfen können, worauf es ankommt. Es geht darum, die Wahrheit zu kennen. Und zwar sie so gut zu kennen, dass man die Lüge sofort erkennt. Das Gleiche, was Paulus möchte, dass die Philipper anstreben, sollen auch wir anstreben. Wir sollen prüfen, worauf es ankommt. Gerade deshalb setzen wir uns hier nicht mit den ganzen falschen Lehren auseinander, um sie besser kennenzulernen. Leute, wir setzen uns mit Gottes Wort, mit der Wahrheit auseinander, damit wir falsche Lehren und falsche Lehre entlarven können und sie meiden können, damit wir fern davon uns halten können. Es geht um die Prüfung anhand der Wahrheit, anhand von Gottes Wort, dass die Wahrheit ist. Das Ziel von Paulus Gebet und dem Anstreben ist die Lauterkeit und ohne Anstoß zu sein bis auf den Tag Christi. Damit ihr prüfen könnt, so heißt es in Vers 10, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Was bedeutet es, lauter und ohne Anstoß zu sein? Das Wort Lauterkeit kann unter anderem mit Aufrichtigkeit, Reinheit oder Sauberkeit übersetzt werden. Das Wort kommt nur hier und in 2. Petrus 3, Vers 1 vor und setzt sich aus dem griechischen Wort Hele, die Strahlen der Sonne, und Krino, dem Test, zusammen. Es bezieht sich also auf einen Test im Sonnenlicht. Paulus schreibt also, dass ihr, dass die Philipper im Sonnenlicht perfekt sind. Früher, und ihr kennt das von Ausgrabungsstätten, wurde viel mit Tonwaren gehandelt. Und die Tonwaren waren in ihrer Beschaffenheit so vielseitig wie heute Autos, Büroartikel, Computer und so weiter sind. Da gibt es billige Anbieter, bei denen man nicht viel erwartet, und wiederum teure Dinge, die man genau prüft und die man bei der kleinsten Unebenheit sofort austauscht. So waren auch damals die Tonwaren über so ein breites Spektrum verteilt und die billigsten Gefäße, die waren relativ dick und einfarbig. Ja, und es hat nicht viel Talent gebraucht, ein solches Gefäß herzustellen und zu verkaufen. Und heute findet man sie überall an den Ausgrabungsstätten. Auf der anderen Seite gab es aber auch Porzellan, hauchdünne weiße Tongefäße, die sorgfältig hergestellt und verziert wurden. Die Gefahr bei dem Ton war, dass es beim Töpfern oder beim Brennen Risse bekommen konnte. Und manche Händler, die unehrlich waren, haben diese Risse im Porzellan vor dem Anmalen mit Wachs gestopft, das die gleiche Farbe hatte wie das Porzellan, und die Farbe hat das perfekt abgedeckt. Und wenn man das so in die Hand genommen hat und geguckt hat, sah es schön aus. Aber hier kommt die Prüfung im Sonnenlicht ins Spiel. Der Käufer hat die Vase genommen, wenn es eine wertvolle Vase war, hat er sie ins Sonnenlicht gehalten und hat sofort gesehen, ob Risse darin waren oder nicht, ob diese gestopft wurden mit Wachs oder nicht, weil sich das Licht anders in dem Wachs spiegelt, wie es sich in dem Porzellan spiegelt. Wenn keine Risse in dem Ton waren, in dem Porzellan waren, dann konnte er es getrost kaufen. Er hat es ja geprüft, ob es ohne Fehler war. Und auch damals gab es schon Gütesiegel, und so waren manche Händler ausgezeichnet mit dem Siegel lauter oder wachsfrei. Und man konnte sofort erkennen, dieser Mensch, dieser Händler ist ehrlich. Was einen vielleicht nicht abgehalten hat, die Ware zu prüfen. Paulus möchte also, dass die Philipper lauter sind, dass sie im Sonnenlicht für rein erprobt werden. Und dazu bedarf es Erkenntnis und Urteilsvermögen, da man nur so die Wahrheit erkennen kann und sie in seinem Leben umsetzt. Zum anderen möchte Paulus, dass die Philipper ohne Anstoß sind. Der ursprüngliche Gebrauch des Wortes ist mit Stolpern oder Hinfallen zu übersetzen, und Paulus hat es leicht abgeändert. Hier bedeutet das Wort Aproskopos tadellos und unschuldig, mit einem reinen Gewissen vor Gott stehen. Es bezieht sich auf Gott. Und tadellos vor Gott zu stehen, es geht nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Es geht nur durch ihn, weil es keinem Menschen möglich ist, tadellos und unschuldig vor Gott zu stehen. Niemals. Dieses Wort bezieht sich auf deine, auf meine Errettung, da wir nur so ohne Anstoß vor Gott stehen können. Das können wir von Judas lernen, wenn ihr schreibt, und ihr habt diesen Vers vorne auf eurem Gemeindeblatt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu bringen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit stehen zu lassen. Nur Jesus, nur Gott ist in der Lage, uns ohne Anstoß und tadellos und lauter in die Herrlichkeit vor Gott zu treten. Lauter und ohne Anstoß zu sein, ist nur durch Jesus Christus möglich. Paulus betet darum, dass die Philipper Erkenntnis und Urteilsvermögen mehr und mehr anlegen, um prüfen zu können, worauf es ankommt, um zu sehen, worauf es ankommt, um das anzustreben, worauf es ankommt. Es geht darum, die Wahrheit zu kennen. Und das nicht nur für die Philipper damals, sondern auch für uns heute. Wenn wir die Wahrheit kennen und anwenden, wenn wir prüfen, worauf es ankommt, und dass es nur durch den möglich ist, der uns bewahren kann, durch Jesus Christus lauter und ohne Anstoß zu sein bis auf den Tag Christi, das müssen wir realisieren. Das müssen wir weiterentwickeln, diese Erkenntnis, dieses Urteilsvermögen. Wir sollen es anstreben, ohne Anstoß und lauter vor Christus zu stehen. Bis auf den Tag, an dem wir für die Taten, die wir als Christen getan haben, belohnt werden. Bis auf den Tag Christi. Bis zu dem Preisgericht, welches wir uns letztes Mal etwas näher angeschaut haben. Paulus' Anliegen ist es, dass die Philipper dieses Ziel anstreben. So sollte es unser Anstreben sein, mit diesem Ziel im Auge, im Blick lauter und ohne Anstoß erfunden zu werden, das zu prüfen, worauf es ankommt. Wenn es unser Anliegen ist, in unserer Liebe mehr und mehr überzuströmen in Erkenntnis und Urteilsvermögen, und wir prüfen, worauf es ankommt, und somit Lauterkeit und ohne Anstoß zu sein anstreben, wird das auch eine Auswirkung auf unser Leben jetzt haben. Da heißt es in Vers 11, Philipper 1, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir haben die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, und daran ist nichts zu rütteln. Das meint Paulus hier aber nicht, wenn er von den Früchten der Gerechtigkeit spricht. Die Früchte der Gerechtigkeit beziehen sich vielmehr auf das Sichtbare, auf den Dienst, den die Philipper tun, die Frucht, die sie produzieren. Wenn wir wieder einmal in den Epheserbrief gehen, können wir dort in Kapitel 5 sehen, was für zwei Arten von Frucht es gibt. Und es gibt nur diese zwei Arten. Da heißt es in Epheser 5 ab Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und hier ist der erste Teil der Frucht, oder die erste Frucht, die es gibt. Die Frucht des Lichts besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft, die zweite Frucht kommt jetzt, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Wenn wir Kinder des Lichts sind, wie Paulus schreibt, durch unser Urteilsvermögen und unsere Erkenntnis prüfen können, worauf es ankommt, und durch Christus lauter und ohne Anstoß vor Gott stehen können, dann werden wir, dann wirst du, dann werde ich Frucht bringen, die sich in unseren Werken, in unserem Dienst zeigt. Unsere Errettung wird Früchte tragen. Wisst ihr warum? Weil sie durch Jesus Christus gewirkt werden. So steht es dort in Vers 11. Und wenn wir uns an Vers 6 erinnern, schreibt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag des Christus. Es sind nicht wir, die das gute Werk angefangen haben oder die irgendwie lauter und ohne Anstoß vor Gott stehen können. Es sind nicht wir, die gute Frucht hervorbringen könnten, die Gott Ehre gibt. Es ist Jesus Christus, der Heilige Geist in uns. Er ist die Quelle dessen, dass wir uns gewiss sein können, ewiges Leben zu haben, lauter und ohne Anstoß vor Gott zu stehen und, wie hier beschrieben, Früchte der Gerechtigkeit zu produzieren. Wir sind umgestaltet worden. Wir haben den neuen Menschen angezogen bekommen, heißt es in Epheser 4. Wir wurden erneuert und sind nur durch den innewohnenden Heiligen Geist in der Lage, Gott die Ehre zu geben. Darauf macht Paulus die Philipper aufmerksam, indem sein Anliegen mit dem Anstreben verknüpft, zu dem Schluss zu kommen, dass, wenn die Philipper prüfen, worauf es ankommt, es auch Auswirkungen auf ihr Leben haben wird. Die Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Und er wird sich in deinem Leben widerspiegeln. Diese Frucht der Gerechtigkeit wird sich zur Ehre und zum Lob Gottes widerspiegeln. Denn dazu wird die Frucht der Gerechtigkeit gewirkt, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Leute, es geht um die Ehre und den Lob Gottes. Nicht um die Ehre des Paulus oder der Philipper. Und nicht nur, wenn Paulus den Philippern schreibt, geht es darum, sondern grundsätzlich. Gott steht im Vordergrund. Gott möchte an erster Stelle stehen, weil er derjenige ist, der das gute Werk in uns, in dir begonnen hat. Paulus ist sich dessen bewusst und ruft es den Philippern ein weiteres Mal in Erinnerung, zur Ehre und zum Lob Gottes zu leben. Diese Überzeugung schreibt er auch an die Epheser. Und er schreibt dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Oder an die Kolosser schreibt er, aus dieser gleichen Gefangenschaft, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Paulus ist sich bewusst, dass es sich um Gott dreht, auch während seiner Gefangenschaft, in der er sich ja nach wie vor befindet. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit? Können andere in deinem Leben sehen, dass Christus am Werk ist? Bist du dir bewusst, dass es um die Ehre und den Lob Gottes geht und nicht um dich selbst? Wir dürfen wissen, dass Jesus Christus uns befähigt, Gott die Ehre zu geben. Dass wir ausgestattet mit dem Heiligen Geist, vorausgesetzt, wir sind errettet und haben diese Entscheidung für Christus getroffen, dass wir durch den Heiligen Geist und seiner Frucht erneuert wurden und dadurch erst überhaupt in der Lage sind, Gott anzubeten. Und ich hoffe, dass es unser Anliegen ist, in unserer Liebe noch mehr und mehr überzuströmen in Erkenntnis und Urteilsvermögen. Betet dafür, Leute. Betet für die Geschwister, die Gottes Wort auslegen. Betet für Dieter, für Daniel, für mich, wenn wir hier Sonntag stehen, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Betet füreinander, wenn ihr Gottes Wort studiert, wenn ihr Bücher lest, dass ihr Unterscheidungsvermögen und Erkenntnis habt, dass ihr die Wahrheit kennt. Aus dem Anliegen wird ein Anstreben, nämlich das Ergebnis von Erkenntnis und Urteilsvermögen. Lasst uns dafür beten, dass wir prüfen können, worauf es ankommt und das auch in unserem Leben umsetzen, sodass wir es anstreben, lauter und ohne Anstoß zu sein bis auf den Tag Christi. Wenn wir das anstreben, werden wir erfüllt sein mit den Früchten der Gerechtigkeit und werden die Auswirkungen mit Freuden ausüben, weil es um die Ehre und das Lob Gottes geht. Lasst uns das Gebet, das Paulus hat, zu unserem Gebet machen, wenn wir in die kommende Woche gehen. Und nehmt euch diese Verse mit und betet sie füreinander, so oft ihr aneinander denkt.